Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katja Scherer, guten Tag. Und heute mit folgenden Themen. US-Präsident Donald Trump hat der Türkei mit Wirtschaftssanktionen gedroht, um sie zum Stopp ihrer Militäroffensive gegen Kurden in Nordsyrien zu bewegen. Wir klären, wie wirksam diese Drohungen sein können. Und Strom könnte im kommenden Jahr für Privathaushalte teurer werden, denn die EEG-Umlage für den Ausbau der erneuerbaren Energien wird angehoben. Zuerst aber sprechen wir über die globalen Konjunktursorgen. Der Internationale Währungsfonds hat heute seine neue Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft vorgestellt. Und die neue IWF-Chefin Kristalina Georgieva hatte schon vorab die Erwartungen gedämpft und angekündigt, dass die Prognose für dieses und nächstes Jahr abgesenkt werde. Meine Kollegin Eva Barner ist bei der IWF-Herbsttagung vor Ort in Washington und hat die Bekanntgabe der Prognose mitverfolgt. Frau Barner, wie ist die denn genau ausgefallen?
Also der Internationale Währungsfonds, der erwartet für 2019 weltweit nun ein Wachstum von 3%, hat jetzt mittlerweile zum vierten Mal in diesem Jahr schon die Prognose gesenkt. Im April, da war der IWF noch von einem weltweiten Wachstum von 3,3% ausgegangen. Ja, und diese Wachstumsschwäche, die zeigt sich synchron über so gut wie alle Länder hinweg, egal ob Industrie- oder Schwellenländer oder Entwicklungsländer. Ja, und auch für Deutschland, da haben die IWF-Ökonomen jetzt den Daumen gesenkt. 0,5% Wachstum lautet jetzt die aktuelle Prognose. Prognose für 2019, also diese Prognose, die deckt sich mit der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland. Und auch wenn es im kommenden Jahr wieder bergauf gehen sollte, der IWF, der sieht eben vor allem einen deutlichen Rückgang im produzierenden Gewerbe und das Handelsvolumen, das ist deutlich zurückgegangen. So ist es im aktuellen Wirtschaftsbericht des IWF zu lesen. Im ersten Halbjahr 2019 beträgt das Wachstum beim Handel nur noch 1%. Und das ist extrem wenig, wenn man bedenkt, dass 2017 der globale Handel noch um mehr als 5% zugelegt hat.
Was sind denn die Hauptursachen für diesen Abschwung?
Also es ist der Handel. Vor allem der Handelsstreit zwischen den USA und China, der kostet inzwischen Wachstum. Und auch wenn am Wochenende so etwas wie ein Waffenstillstand vereinbart wurde zwischen Peking und Washington, bleibt der IWF ziemlich skeptisch. Die Chefökonomin Gita Gopinath, die sagte heute, sie freue sich auf weitere Details, aber diese Handelsabkommen, die müssten eben auch verlässlich sein, denn einen großen Teil dieser Wachstumsverluste führt der IWF gar nicht mal so sehr auf die realen Kosten zurück, also auf die Zölle und Gegenzölle, sondern auch eben auf das Vertrauen, das verloren geht bei den Unternehmen, die weniger investieren einfach dadurch. Sollte der Handelsstreit nicht beigelegt werden und weitere Zölle in Kraft treten, möglicherweise auch die für Dezember angekündigten Zölle auf weitere chinesische Importprodukte, damit hatte Trump ja gedroht, dann rechnet der IWF damit, dass dieser Handelsstreit 0,8% Wachstum kosten wird bis Ende 2020. Das brachte die neue IWF-Chefin Kristalina Georgieva in der vergangenen Woche schon ganz anschaulich auf den Punkt. Das wäre dann so, als würde man die gesamte Wirtschaftsleistung der Schweiz ausradieren. Also neben den Gefahren eines No-Deal-Brexits, der IWF rechnet noch mit einer Einigung übrigens, ist dieser Handelsstreit auf jeden Fall die größte Sorge des IWF.
Und handelt es sich dabei jetzt eher um eine Konjunkturdelle oder wirklich um eine langfristige Rezession?
Also es ist auf jeden Fall das niedrigste Wachstum seit der Finanzkrise. Die Weltwirtschaft hat deutlich an Schwung verloren. Die Chefökonomin Gopinath machte auch klar, dass keine Rezession in Sicht ist. Also das ist ganz beruhigend. Davon spreche man erst, wenn das Wachstum unter 2,5% falle.
That if global growth were to go below 2.5%, that's usually a scenario where there are several countries in a recession. But that's however not in our baseline. We do not project a recession in our baseline over the next 12 months.
Also der IWF erwartet keine Rezession in den nächsten 12 Monaten. Das ist ja schon mal eine ganz beruhigende Nachricht. Und für 2020 ist der Währungsfonds auch wieder optimistischer, rechnet mit einem weltweiten Wachstum von 3,4%. Vorausgesetzt natürlich, es kommt zu keinen großen Verwerfungen durch einen chaotischen Austritt Großbritanniens aus der EU. Aber es herrscht auf jeden Fall eine Wirtschaftsflaute mit dem niedrigsten Wachstum, wie gesagt, seit der Finanzkrise.
Und gibt es Empfehlungen gegen den Abschwung?
Also zuallererst natürlich die Handelsbarrieren wieder abbauen, die in den letzten Jahren hochgezogen wurden. Das empfiehlt der IWF mit verbindlichen Freihandelsabkommen. Und speziell für Deutschland hat der IWF zum wiederholten Male die Empfehlung parat, doch den fiskalischen Spielraum zu nutzen, sprich mehr Geld auszugeben, mehr zu investieren in Humankapital, in Infrastruktur. Jetzt, wo das Schuldenmachen ja auch relativ günstig ist, dank der niedrigen Zinsen. Also da wird Finanzminister Olaf Scholz, der übermorgen hier in Washington eintreffen wird, mit einer Delegation seine Politik der schwarzen Null zum wiederholten Male verteidigen müssen und möglicherweise auch verteidigen im Kreis der G20-Finanzminister. Vor allem aus Frankreich kamen zuletzt ja auch Forderungen, die in diese Richtung gingen.
Eva Bahner zur jüngsten Wirtschaftsprognose des Internationalen Währungsfonds. Vielen Dank. Wäsche waschen, Tee kochen oder auch einfach nur das Licht brennen lassen, all das wird wohl im kommenden Jahr für Verbraucher teurer werden. Denn die sogenannte EEG-Umlage für den Ausbau der Energiewende steigt, ebenso wie voraussichtlich die Netzentgelte, die Stromkunden für die Nutzung der Netze an Netzbetreiber zahlen müssen. Warum das so ist und was es für Verbraucher im Detail bedeutet, das berichtet Theo Gers.
Stromkunden müssen ab dem kommenden Jahr tiefer in die Tasche greifen, denn die EEG-Umlage, mit der praktisch alle Verbraucher und Industrieunternehmen den Ausbau der Ökostromerzeugung finanzieren, wird im kommenden Jahr steigen auf 6,75 Cent je Kilowattstunde. Für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt bedeutet dies Mehrkosten von etwa 14 Euro im Jahr. Grund für die Erhöhung ist vor allem, dass die Netzbetreiber für das kommende Jahr mit 4% mehr Ökostrom rechnen, unter anderem weil der Ausbau von Windparks auf See weitergeht. Hinzu kommt, dass die Umlage in diesem und dem letzten Jahr leicht gesenkt wurde, was die Reserven auf dem EEG-Verrechnungskonto schmelzen ließ. Die müssen nun wieder aufgefüllt werden. Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG erhalten die Betreiber von Windparks, Biogas oder Photovoltaikanlagen für den von ihnen eingespeisten Ökostrom 20 Jahre lang eine feste Vergütung. Die Netzbetreiber erwarten, dass sie hierfür im kommenden Jahr 33,6 Milliarden Euro aufbringen müssen, beim Verkauf des Stroms an der Strombörse dafür aber nur 9 Milliarden erlösen. Die Förderkosten für den Ökostrom belaufen sich damit im kommenden Jahr auf den Rekordwert von 24,6 Milliarden Euro und müssen über die EEG-Umlage aufgebracht werden. Bundeswirtschaftsminister Altmaier spricht dennoch von einer Stabilisierung. Er verweist auf Reformen der letzten Jahre, wonach neue Wind- oder Solarparks grundsätzlich ausgeschrieben werden. Den Zuschlag erhalten die Betreiber, die den Strom zu den niedrigsten Kosten erzeugen. Und diese Reformen wirkten, so Altmaier. Noch vor 5 Jahren etwa habe eine große Photovoltaikanlage für ihren Solarstrom eine Vergütung von 9,5 Cent pro Kilowattstunde erhalten. Heute liege dieser Wert bei 5,5 Cent. Altmaier verwies außerdem darauf, dass die Bundesregierung ab 2021 die EEG-Umlage im Rahmen ihrer Klimabeschlüsse schrittweise senken wolle. Die für 2021 geplante Absenkung von 0,25 Cent ist allerdings niedriger als die heute verkündete Erhöhung um 0,35 Cent je Kilowattstunde. Aus Sicht der Energiewirtschaft oder der Stadtwerke ist all das zu wenig. Für einen Musterhaushalt laufe die Entlastung im Jahr 2021 gerade mal auf 73 Cent im Monat oder weniger als 12 Euro hinaus, rechnet der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft vor. Besser wäre es, die Stromsteuer auf ein Minimum zu senken. Dann würde so ein Haushalt schon um 7 Euro im Monat oder 84 Euro im Jahr entlastet.
Die EEG-Umlage im kommenden Jahr steigt auf knapp 6,8 Cent pro Kilowattstunde Strom, Theo Gers berichtete. Die Türkei hat mit ihrer Militäroffensive gegen Kurden in Nordsyrien die Kämpfe in der Region neu angefacht. US-Präsident Donald Trump, der mit seinem Rückzug der US-Truppen aus Syrien den Weg für die türkische Offensive überhaupt erst frei gemacht hatte, fordert nun einen sofortigen Stopp der türkischen Mission. Dazu hat Trump Strafmaßnahmen gegen 3 türkische Minister verhängt und auch mit Wirtschaftssanktionen gedroht. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten vor Ort, Christian Butgereit. Herr Butgereit, konkret will das Weiße Haus Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit der Türkei abbrechen und die Zölle auf Stahlimporte in die USA auf 50% anheben. Wie hart würde das denn das Land treffen?
Also die Türkei hatte schon sehr große Hoffnungen in das Handelsabkommen gesetzt. Immerhin sollte das Handelsvolumen von derzeit gut 20 Milliarden Dollar ungefähr vervierfacht werden. Dafür war eine Freihandelszone in Planung und viele Steuererleichterungen. Ob das dann wirklich geklappt hätte, das Handelsvolumen auf 80 bis 100 Milliarden hochzuschrauben, das steht auf einem anderen Blatt. Die Erhöhung der Einfuhrzölle auf Stahl, die gab es ja schon einmal 2018, als es den USA darum ging, einen US-Pastor aus einem türkischen Gefängnis freizubekommen. Das hatte damals schon zu einem Wertverfall der Lira beigetragen. Die Sanktionen waren dann ausgesetzt worden. Danach hatte sich die Lage wieder beruhigt. Und jetzt würden eben neue Sanktionen die Türkei in einer Zeit der Wirtschaftskrise treffen. Die türkische Wirtschaft ist noch sehr angezählt. Gestern reagierte die Istanbuler Börse auf die Ankündigung der Sanktionen ja schon mit einem Minus von gut 5%. Und richtig schmerzhaft würde es, wenn die USA sich entscheiden würden, sämtliche Transaktionen mit der Türkei in Dollar zu stoppen, wie im Fall Irans. Aber das steht ja erstmal nicht an.
Auch in Deutschland wird ja jetzt über den richtigen Umgang mit der Türkei diskutiert. Der Autobauer Volkswagen will dort ein neues Werk errichten, was für die türkische Wirtschaft eigentlich einen kräftigen Schub bedeuten würde. Das wurde jetzt aber erstmal vertagt, diese Entscheidung, ob das Werk da gebaut wird. Wie kommt das an in der Türkei?
Also bisher kein Kommentar dazu, das wurde in den Nachrichten heute gemeldet, aber nicht weiter bewertet. Aber das ist natürlich ein drastischer Schritt, zumal ja eigentlich schon alles klar war und nur noch die Unterschriften unter den Verträgen fehlten. Anfang Oktober hatte ja VW sogar einen Handelsregistereintrag hier veranlasst und dafür auch 150 Millionen Euro hier hinterlegt. Das geplante Werk bei Banissa, das ist in der Nähe der westtürkischen Hafenstadt Izmir, das soll ja eigentlich 2022 fertig sein. Dort sollen bis zu 5000 Menschen mehr als 300.000 Autos im Jahr produzieren. Das wäre für die Türkei ein riesiger Schritt, zu einem großen Automobilproduktionsland zu werden. Und natürlich wäre es auch für die Regierung Erdogan ein Erfolg, dieses Werk hier an Land gezogen zu haben. Da macht VW jetzt erstmal einen Strich durch die Rechnung, beziehungsweise wartet erstmal ab, was aus dieser Offensive wird. Das ist sicherlich auch der Kritik in Deutschland und den Aufsichtsräten dort geschuldet.
Noch sind die US-Sanktionen nur angekündigt, nicht verhängt. Reicht die Drohung, um die Türkei jetzt zum Stopp ihrer Militäroffensive zu bewegen?
Also die jetzigen Sanktionen betreffen ja einerseits eben den Handel mit Stahlprodukten. Da ist das Volumen aber nicht allzu hoch. Da ist die USA für die Türkei nicht das wichtigste Exportland. Die Sanktionen gegen drei Minister, die es ja auch noch gibt, die sind natürlich eher symbolischer Natur. Und überhaupt ist die Frage, was US-Sanktionen auch in anderen Fällen so gebracht haben. Im Fall Irans oder eben auch Russlands wegen der Besetzung der Krim hat das ja nicht unbedingt zum Einlenken geführt, sondern eher zur Verhärtung der Fronten. Und so kann ich mir das im Fall der Türkei auch vorstellen, dass man erstmal sagt, jetzt erst recht, solange man das wirtschaftlich irgendwie durchhält. Effektiver wären diese US-Sanktionen sicherlich, wenn die flankiert würden durch EU-Sanktionen, denn das Handelsvolumen zwischen der EU und der Türkei ist gut 8,5-mal so hoch wie zwischen den USA und der Türkei.
Christian Butkereit war das über die aktuelle Lage in der Türkei. Vielen Dank. Handel, Industrie und Politik wollen dafür sorgen, dass beim Einkauf künftig weniger Verpackungsmüll anfällt und haben dafür Zwischenziele präsentiert. Mehr dazu von Britta Fecke in den Kurznachrichten.
Auch beim zweiten Rundtisch zur Vermeidung von Verpackungsmüll haben sich Handel, Industrie und Politik auf keine konkreten Ziele geeinigt. Weniger Plastik und eine höhere Recyclingquote war das Ziel der Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Sie hatte im November letzten Jahres einen 5-Punkte-Plan zur Müllvermeidung vorgelegt. Bis zum Herbst dieses Jahres wollte Schulze eigentlich konkrete Zielvereinbarungen mit den Teilnehmern treffen. Doch mehr als freiwillige Maßnahmen der Handelskonzerne gibt es auch diesmal nicht. Und damit hängt die Reduzierung von Verpackungs- und Plastikmüll vom guten Willen der Industrie ab. Bundesumweltministerin Schulze zeigte sich dennoch zufrieden. Seit dem ersten Treffen im Februar habe der Handel mehr als 1000 Tonnen Plastik eingespart, lobte Schulze. Der Hering ist neben dem Dorsch eine der wichtigsten kommerziell genutzten Fischarten in der Ostsee. Da die Bestände aber drastisch zurückgegangen sind, auch wegen der Überdüngung der Ostsee durch die Landwirtschaft, haben die EU-Fischereiminister nun beschlossen, die erlaubten Fangmengen für den Hering in der westlichen Ostsee deutlich zu reduzieren, um 65%. EU-Umweltkommissar Wähler.
A reduction of 65% will set the Stockholm Pot to be no longer threatened in 2023.
Mit dieser Reduktion der Fangmenge sollen sich die Bestände bis 2023 wieder erholen. Auch die Fangquote für den Dorsch wird gedrosselt um 60%. Ostseefischer in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein befürchten nun, dass viele Fischereibetriebe zugrunde gehen und forderten heute staatliche Hilfen, um die wirtschaftlichen Folgen für sie abzumildern.
Das waren die Wirtschaftsnachrichten mit Britta Fecke. Die Europäische Investitionsbank ist in der Öffentlichkeit eher wenig bekannt. Sie hat aber eine wichtige Rolle. Sie vergibt nämlich in großem Umfang Darlehen an Unternehmen und öffentliche Einrichtungen und bestimmt so stark mit, welche Projekte weltweit umgesetzt werden. Diesen Einfluss will die Bank nutzen und künftig grüner, sprich nachhaltiger werden. Eine entscheidende Richtlinie dafür wurde aber jetzt vertagt. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Peter Kapern in Brüssel. Herr Kapern, was genau plant denn die Europäische Investitionsbank?
Also die Ausgangsüberlegung des Bankvorstands dieser größten Investitionsbank der Welt war es, bis Ende 2020 komplett aus der Finanzierung von Energieprojekten auszusteigen, die CO2 produzieren. Das allerdings war den Anteilseignern, den Mitgliedstaaten zu streng, sodass mittlerweile über einen Kompromiss geredet wird. Und der lautet, dass man maximal noch in Kraftwerke und Pipeline-Infrastruktur investieren will, in die fossile Energien nutzen, bei denen aber maximal 250 Gramm CO2 pro Kilowattstunde entstehen würden. Das würde es ermöglichen, einerseits Gaskraftwerke weiterhin zu benutzen, andererseits aber keine heute marktgängigen Gaskraftwerke, sondern nur solche, bei denen CO2-freies Gas zugeführt wird, eingespeist wird, also beispielsweise Biogas oder Wasserstoff mitverbrannt wird, um so die CO2-Reduktion, die CO2-Emissionen weiter zu reduzieren. Das war der Kompromiss, der heute auf dem Tisch lag, als sich der Verwaltungsrat der Bank traf. Aber noch hat sich keine Einigkeit herstellen lassen über diesen Punkt, weil die Widerstände im Kreis der Mitgliedstaaten noch zu groß sind.
Über welche Widerstände reden wir denn da genau? Also laut der Nichtregierungsorganisation Urgewalt soll ja die deutsche Regierung blockieren.
Die deutsche Regierung war bei der Blockade dabei. Es ist aber nicht die deutsche Regierung allein. Es sind einige osteuropäische Länder, die sagen, wenn wir jetzt schon aus der Kohle aussteigen, dann brauchen wir die Produktion von Strom aus Erdgas wenigstens für eine Übergangszeit. Und das muss dann eben auch von der EIB weiter mitfinanziert werden, der Aufbau einer solchen Energieproduktion. Ähnlich argumentieren auch einige südeuropäische Länder. Nun höre ich allerdings aus der EIB, wo heute der Verwaltungsrat getagt hat, dass Deutschland nicht mehr auf der Bremse steht, dass sich da also etwas bewegt hat. Es gibt auch kein weiteres Insistieren darauf, die Schwelle, die ich eben genannt habe, diesen Kompromiss weiter aufzuweichen, um Möglichkeiten zu schaffen für einen größeren Konsens im Kreis der Anteilseignerstaaten. Aber heute war die Einigkeit noch nicht herzustellen. Derselbe Kompromiss soll Mitte November dann noch einmal diskutiert werden. Und aus der EIB hört man sehr Zuversichtliches, dass er dann angenommen werden kann.
Das heißt, die Pläne sind noch nicht vom Tisch. Es geht positiv weiter.
Nein, sie sind keinesfalls vom Tisch. Wie gesagt, Mitte November die nächste Sitzung des EIB-Verwaltungsrats. Und heute war aus der EIB zu hören, dass man sehr zuversichtlich sei, dass dann dieser Kompromiss unter Dach und Fach gebracht werden kann.
Peter Kapern war das über die Pläne der Europäischen Investitionsbank, nachhaltiger zu werden. Vielen Dank. Der Modehändler Zalando verkauft seine Ware zwar fast nur an Frauen, der fünfköpfige Vorstand des Unternehmens aber bestand bisher nur aus Männern. Ein Punkt, der oft kritisiert wurde. Das hat offenbar Eindruck hinterlassen. Der MDAX-Konzern will in den kommenden Jahren für eine bessere Frauenquote sorgen, auch im Vorstand und damit über gesetzliche Vorgaben hinaus. Ob das exemplarisch ist für ein generelles Umdenken bei Unternehmen, dieser Frage ist Brigitte Scholtes nachgegangen.
Zalando. Bisher hatten die Mitarbeiterinnen beim Modeversand Zalando nicht unbedingt Grund vor Glück zu schreien. Denn obwohl die Hälfte der Beschäftigten weiblich ist, ist Vorstandsarbeit dort reine Männersache. Bis jetzt. Denn das soll in Zukunft anders werden. Bis Ende 2023 sollen zwischen 40% und 60% der Führungskräfte in den oberen 6 Management-Ebenen weiblich sein. Ein gutes Signal, sagt Wiebke Ankersen, Geschäftsführerin der schwedisch-deutschen Allbright-Stiftung. Die Stiftung analysiert in jährlichen Studien, wie sich der Frauenanteil im Management der börsennotierten Unternehmen entwickelt.
Wenn man bedenkt, Xing und Zalando haben ja bis jetzt jahrelang in vollem Ernst als Ziel für den Frauenanteil im Vorstand 0% sich in den Geschäftsbericht geschrieben. Das heißt, für diese Unternehmen ist das jetzt wirklich ein Wendepunkt und ein wichtiges Signal. Das Ziel 0% war immer schon unverständlich, denn es gibt ja viele Frauen in diesen Unternehmen. Aber jetzt hat sich eben gezeigt, es geht auch nicht mehr. Es ist für ein Unternehmen, das sich als Vorreiter versteht, und das tut Zalando und das tut auch Xing, völlig unmöglich geworden, da eine reine Männermannschaft zu präsentieren.
Das Karrierenetzwerk Xing ist immerhin schon einen Schritt weiter und hat vor einigen Wochen eine Frau, Petra von Strombeck, zur Vorstandschefin berufen, wenn auch erst für Ende Mai nächsten Jahres. Und schließlich hat auch der Softwarekonzern SAP letzten Freitag eine Frau zur Co-Chefin gekürt. Die Amerikanerin Jennifer Morgan teilt sich den Job mit einem männlichen Kollegen. Sie ist damit die erste Vorstandschefin eines DAX-Unternehmens. In den 160 Firmen des DAX, des MDAX und des kleineren SDAX aber beträgt die Frauenquote nur gut 9%. Bliebe es beim bisherigen Tempo, würde erst 2040 eine Quote von einem Drittel Frauen in den Vorständen erreicht, sagt Markus Heinen, Experte der Unternehmensberatung EY. Ein Drittel, das ist auch die gesetzlich vorgeschriebene Frauenquote für den Aufsichtsrat.
Dadurch, dass es keine gesetzliche Vorgabe gibt, Vorstandsquoten zu haben, haben wir noch nicht so eine Höhe in der Quote, wie das vielleicht in Aufsichtsräten der Fall ist. Nichtsdestotrotz sehen wir definitiv Verbesserungen in der Quote für die Frauen in Vorstandspositionen.
Dass es nicht schneller geht, das begründen die Firmen oft damit, dass es nicht genügend qualifizierte Frauen gäbe. Ein Argument, das Wiebke Ankersen von der Albright-Stiftung nicht gelten lassen will.
Ausgebildet sind sie, da sind sie auch. Und wie man sieht, Unternehmen, die wollen, wie jetzt SAP und Xing, findet sie auch. Bei der Rekrutierung wird in Deutschland immer noch sehr häufig eine gängige, vermeintlich altbewährte Schablone angewandt, nämlich männlich, Mitte 50, Wirtschaftswissenschaftler oder Ingenieur, westdeutsch. Ostdeutsche fallen da ja auch fast ganz durchs Raster. Wenn man etwas mehr Fantasie an den Tag legt, sieht man auch die qualifizierten Frauen.
Denn Studien machen auch deutlich, Unternehmen, in denen mehr Frauen im Management vertreten sind, sind erfolgreicher. Werden die deutschen, aber auch andere mitteleuropäische Unternehmen da nicht ehrgeiziger, dann dürfte Deutschland bald abgehängt werden.
Mehr und mehr Unternehmen achten auf Vielfalt bei der Jobvergabe, Brigitte Scholtes berichtete. Damit schalten wir in unser Börsenstudio nach Frankfurt am Main. Dort ist heute für uns Volker Hirt vor Ort. Herr Hirt, wir haben am Anfang der Sendung schon gehört, der Internationale Währungsfonds hat seine Wirtschaftsprognose gesenkt. Wie kommt das an den Märkten?
Bestimmt nicht gut. Man merkt's aber nicht. Im Einzelnen, was wir da vom IWF hören und lesen, ist in der Tat alarmierend, vor allem für unsere so große, vor allem exportorientierte Wirtschaft. Die Finanzwächter der Welt, und das sind die vom IWF, sagen ein weltweites Wachstum von nur noch 3% voraus. Das ist so gering wie zu Zeiten der großen Bankenkrise vor 11 Jahren. Deutschland traut der IWF nur noch ein Wachstum von 0,5% zu. Das ist nur noch ein Viertel dessen, was noch vor einem Jahr die Ansage war. Selbst Frankreich sieht in den Prognosen besser aus als Deutschland. Trotzdem, den Markt tangiert das wenig. Im Gegenteil, der DAX zeigt sich absolut positiv. Das Barometer steigt deutlich, sogar auf ein neues Jahres hoch auf momentan 12.642 Punkte, also plus 1,25%. Das liegt an der Meldung, die keine Stunde alt ist. Es soll möglicherweise einen Ausweg aus der Brexit-Misere geben. Unterhändler der Europäischen Union und Großbritanniens nähern sich offenbar einem Entwurf für eine Einigung.
Dann blicken wir doch nochmal auf einzelne Unternehmen. Die Financial Times hat neue Vorwürfe gegen den Finanzdienstleister Wirecard erhoben. Worum geht's da?
Ja, wieder das Sorgenkind im DAX. Die Financial Times hat wieder eins auf den Deckel gegeben. Jetzt sollen Zahlen aus Geschäften mit Dubai und Irland frisiert worden sein. Die Financial Times lässt bei Wirecard nicht locker. Ähnliche Vorwürfe gab es ja wegen Geschäften in Singapur. Anfang des Jahres brach da der Börsenwert um die Hälfte ein. So schlimm kommt es heute noch nicht. Trotzdem mit einem Abschlag von rund 13% ist Wirecard das klare Schlusslicht im DAX, heute der einzige Verlierer.
Vorwürfe auch nochmal gegen die Deutsche Bank. Was ist da los?
Ja, das liest sich alles ziemlich schmuddelig. Da geht es um angebliche Geschenke der Deutschen Bank an hochrangige Politiker in China. Da wurden einer Beraterfirma einfach mal 100.000 Euro überwiesen, nur um ein Treffen zwischen dem damaligen Vorstand der chinesischen SEC-Bank zu arrangieren und dem chinesischen Staats- und Parteichef Jiang Zemin. Das ist ein bisschen her, 2002. Da gingen auch Geschenke über den Tisch, Fernseher, Sofas, Luxusreisen und so weiter. Aber die Aktie, völlig unbeeindruckt, steigt um gut 3%.
Dann bleiben wir bei den Banken. Mehrere US-Geldinstitute haben Zahlen vorgelegt. Wie sind die ausgefallen?
Unterschiedlich. Dennoch können sich die deutschen Banker da nur die Augen reiben. JP Morgan, Überschuss 9 Milliarden Dollar. Die Aktie steigt. Goldman Sachs, Überschuss knapp 2 Milliarden Dollar. Aber diese Aktie gibt nach, weil der Gewinn um fast 30% geringer ausgefallen ist als noch vor einem Jahr.
Und dann blicken wir auf Euro-Rente-Gold.
Der Euro verliert leicht, kostet jetzt 1,1006 $. Die Umlaufrendite steigt ein wenig von minus 0,47 auf 0,46. Und der Goldpreis umgerechnet 1.357 Euro.
Das waren Informationen von Volker Hirt aus unserem Börsenstudio. Vielen Dank. Damit endet die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bin Katja Scherer, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche einen schönen Abend.